Ja, liebe Geschwister, es geht weiter mit der fünften Predigt über das Buch Jesaja. Bin ich zu hören? Irgendwie habe ich das Gefühl, Okay, geht. Das Buch Jesaja ist ja ein prophetisches Buch und ein Prophet spricht Dinge an, die ihm von Gott geoffenbart worden sind und auch irgendwann in der Zukunft sich erfüllen werden. Es kommt auch sehr oft vor, auch im Buch Jesaja, so spricht der Herr. Und dass sich die Prophetien erfüllen, ist eigentlich auch ein Zeichen, dass er kein falscher Prophet ist. Das wird ja im 5. Mosebuch auch angesprochen, wer ein falscher Prophet ist, nämlich Dinge, die nicht eintreffen. Aber hier, das prophetische Buch ist speziell, kommen drei Dinge auch vor, die wir beachten müssen. Der Günther hat es auch im Abendmahl letzte Woche, glaube ich, angedeutet schon. Nämlich, dass ein prophetisches Buch in die damalige Situation reinspricht, dann auch in die Zukunft des Volkes Israel, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel auch in die Zeit der Gemeinde Jesu und sogar darüber hinaus. Und all das bringt eigentlich auch das Buch Jesaja. Und manche Dinge sind schon erfüllt, manche werden sich aber auch noch erfüllen. Und auch das Buch Jesaja deutet an vielen Punkten auf den im Alten Testament verheißenen Messias, den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus hin. Aber zunächst mal was ganz Persönliches. Ich habe ja vor einiger Zeit mit diesem Buch Jesaja angefangen. Und ja, ich habe schon am Anfang irgendwie so ein bisschen so ein flaues Gefühl in der Bauchgegend gehabt, ob das nicht eine zu harte Nuss für mich ist. Aber ich habe wirklich auch Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, Ende. Aber es ist gut, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, sondern auch wenn es schwierig wird, weiterzumachen. Und das habe ich auch in meinem Leben gelernt und auch im Sport vielleicht gelernt, dass man nicht aufgibt. Und das ist auch gut so. Und ich muss jetzt wirklich auch jetzt es ist ja mittlerweile die fünfte Predigt, sagen, dass mir das Buch Jesaja richtig ans Herz gewachsen ist und ich richtig auch begeistert bin von diesem Buch. Und allgemein einfach das Wort Gottes, wenn man sich damit beschäftigt, ist einfach genial. Und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich, wenn man sich damit beschäftigt, da löst sich manchmal ein Knoten nach dem anderen. Und und es bewegt mich eigentlich wirklich. Ja, wenn ihr jetzt so die vier Kapitel, es ist ja mittlerweile das fünfte Kapitel heute, so Revue passieren lasst, dann ist mir eines aufgefallen in diesem Buch Jesaja. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Wir können uns das ja als Allgäuer gut vorstellen, was es heißt. Den Berg hoch, dann wieder runter. Da gibt es auf der einen Seite unheimlich starke Zusprüche Gottes und auf der anderen Seite wieder das Versagen Gottes. Ja? Nicht Versagen Gottes, sondern Versagen des Menschen natürlich und des Volkes Gottes. Ich möchte mal zwei Gegensätze einfach mal uns sagen. Da bräuchte ich jetzt zwei, die eine ganz laute Stimme haben, das jeder hört. Der Uli vielleicht einen. Vielleicht liest du mal einen Zuspruch vor. Jesaja 41, 8 bis 10 und 14 bis 16. Und ein zweiter, der Willi ist ja da, oder? Wo ist er denn? Der hat eine laute Stimme. Oder der Rainer vielleicht. Da ist er. Durch falsche Brille, okay. Noch jemand, wo vielleicht eine laute Stimme hat? Ah, gut. dass es jeder hört. Jesaja 42, 19 und 20. Also mal nach. Nee, 8 bis 10.
Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abraham, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit.
Und 14 bis 16 a.
So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel. Denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharf schneidenden Dreschwagen, mit doppelter Schneide versehen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des heiligen Israels rühmen.
Genau, und jetzt 42, 19 und 20.
Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Oder so taub wie mein Knecht?
Ganz kurz. Ja. Knecht ist damit gemeint, übrigens Volk Israel. Kannst du weiterlesen? Okay.
Also ich lese nochmal. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Oder so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan.
Dankeschön. So gäbe es jetzt viele Beispiele. Wir können jetzt noch 5 Beispiele bringen, wo Gott ganz klar Zusprüche an das Volk stellt oder ihm gibt. Ja, Verheißungen. Und ein paar Verse später kommt wieder das Versagen des Volkes. Also ein ständiges Auf und Ab, ein Hin und Her. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es so wie in unserem Leben, oder? Wie im neuen Bund ist es eigentlich nicht anders. Da sagt Gott eigentlich diese bedingungslose Gnade, gibt uns Zusprüche, ja, aus Gnaden seid ihr errettet. Und ein paar Verse weiter kommt dann unser Versagen, unsere Sündhaftigkeit, unsere alte Natur, die immer wieder hochkommt und uns auch Mühe bereitet. Und uns auch manchmal traurig macht. Ja? Und wir wissen ja auch von Paulus, der immer wieder gesagt hat, das Gute, das ich tun will, übe ich nicht aus, sondern das Böse. Also auch der große Paulus hat das gewusst. Und so geht es auch in diesem Buch Jesaja. Und wir haben ja das letzte Mal das im Jesaja 43 aufgehört. Und das Ende von Jesaja 43 ist ja auch wieder Versagen. Und jetzt müssen wir einfach sehen, Gott schlägt jetzt aber das Buch nicht zu. Er sagt zwar, ja, ihr seid, da steht, vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden, steht am Ende 43. Aber jetzt geht es doch weiter. Ein Kapitel, wo Gott zeigt, ich habe euch lieb. Ich werde Dinge tun, die ihr nicht für möglich haltet. Und ich möchte mit uns die ersten 8 Verse mal lesen im Buch Jesaja 44. Da steht, aber nun höre Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Dürstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher an. Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkündige es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkündigen. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündigt? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Ich habe die Predigt überschrieben. Baue auf den lebendigen Gott und seinen Erlöser. Und der erste Punkt ist, ich bin der einzige lebendige Gott, der alles wirkt. Und der Text beginnt hier im Kapitel 44, Vers 1. Aber nun höre. Und wenn Gott so etwas sagt, dann heißt es, aufgepasst. Wenn dieses Wort vorkommt, dann will Gott uns nämlich was sehr, sehr Wichtiges mitteilen. Zum Beispiel in 5. Mose 6, Vers 4 steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und im 5. Mose 5, Vers 1, also die 10 Gebote einsetzt, steht auch, höre Israel, die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Also wenn Gott diese Aufforderung startet, will er uns etwas ganz Wichtiges sagen. Und es ist wichtig, er hat uns schon in den letzten Kapiteln immer wieder gesagt und auch in den nächsten wird es immer wieder vorkommen. Gott hat das Volk Israel verschiedene Vorrechte gegeben. Und da müssen wir jetzt in Klammer auch schon uns als Gemeinde Jesu mit reinnehmen. Er hat uns zum Beispiel auserwählt. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen im Titusbrief gelesen, sehr interessant, was da steht, in Titus 1, da steht, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also auch im neuen Bund dürfen wir das in Anspruch nehmen, dass wir auserwählt sind. Alle, die wiedergeboren sind, sind auch auserwählt. An anderer Stelle heißt es sogar auserwählt vor Grundlegung der Welt. Dann hat er uns auch gebildet, so steht es hier im Vers 2, so spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleibe an dich gebildet hat. Also wir sind kein Zufallsprodukt, wir sind geschaffene Menschen. Und das gibt doch dem Leben auch wirklich auch einen Sinn. Und Gott ist auch derjenige, der hilft, genau wie das Volk Israel und das Volk Gottes brauchen wir Hilfe vom Herrn, denn ohne ihn können wir nichts tun, haben wir heute auch schon am Abend mal gehört. Und dann kommt hier, fürchte dich nicht, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, hab keine Angst. Und 12-mal kommt es hier im Buch Jesaja vor. Und auch der Herr Jesus hat auch diesen Vers immer wieder benutzt. Und auch die Engel habe ich das letzte Mal schon gebracht von der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Da kommen auch die Sachen, die angekündigt werden, Johannes, der Täufer und so weiter. wenn die Engel erschienen sind, kam immer, fürchtet euch nicht. Übrigens, die drei Anfangsverse sind auch sehr interessant. Von den drei Predigen, von der letzten, von der heutigen und die nächste, so Gott will und ich lebe, beginnen mit richtigen, tollen Zusprüchen. Zum Beispiel, die letzte Predigt war Jesaja 43, da steht, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und heute, aber nun höre Jakob, mein Knecht und Israel, den ich erwählt habe. Und das nächste Mal, so Gott will, im Vers 24, da steht, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte und so weiter. Also, ist gewaltig, was Gott hier zuerst mal vorne anstellt, dass er derjenige ist, der hier alles bewirkt. Und dass du hier sitzt, ist nicht dein Wille primär, sondern weil der Vater gezogen hat an dir. Niemand kommt zum Vater, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, so steht es in Johannes 6, Vers 44. Also im Vers 2 steht, fürchte dich nicht, mein Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Jeschurun ist so ein Ehrenname Jakobs und kann auch mit Rechtschaffen übersetzt werden. Aber jetzt kommt etwas und ja, das ist auch so gewesen in unserem Leben. Gott tut etwas, nämlich er hilft. Und zwar aktiv. Kommt hier ganz aktiv, ich werde. Und drückt hier eigentlich sein aktives Handeln aus. Im Vers 3, da steht, ich werde. Das hören wir auch gerade zur Zeit von vielen Parteien, gell? Die sagen auch immer, ich werde, wenn wir an der Regierung sind, werden wir dies und jenes tun. Ob sie es am 24. Februar noch wissen, weiß ich nicht. Aber bei Gott ist es anders. Wenn Gott sagt, ich werde etwas tun, dann wird er es auch tun, im Gegensatz zu uns Menschen. Da steht im Vers 3, er wird Wasser gießen auf das dürstige und trockene Land. Also Gott wird für das fruchtbare Land sorgen. Und interessanterweise ist das eigentlich auch passiert, als die Juden in ihr Land zurückkamen nach dem schrecklichen Holocaust. Da wurde das Land wirklich von der Wüste zur Oase. Und das geht bis in die heutige Zeit. Und noch heute sind die Länder um Israel herum nicht so fruchtbar wie das Land Israel. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Juden klug und auch fleißig sind, aber Gott gibt auch seinen Segen dazu. Und hier ist auch ein bisschen angesprochen auf das zweite Kommen Jesu. Im tausendjährigen Friedensreich wird einmal das voll zur Entfaltung kommen. Da wird sogar, werden noch mehrere Sachen passieren, zum Beispiel die Löwen werden Gras fressen und so Sachen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber hier steht, Gott wird, ich werde, zweimal. Und zeigt eigentlich, dass Gott Segen schenkt. Der zweite Segen ist nämlich im Vers 4. Da wird er für den geistlichen Segen sorgen. Im Vers 4, und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern wie Pappeln. Also, da werden sie wirklich aufsprossen, ja. Was passiert noch im Vers 5? An den Menschen passiert etwas. Sie erkennen nämlich etwas. Was erkennen sie im Vers 5. Was erkennen Sie im Vers 5? Wer traut sich? Da stehen zwei Sachen, nämlich, genau, ich gehöre dem Herrn und dem Herrn eigen. Und wer hat es bewirkt? Das lesen wir mal im Vers 6 bis 8, das möchte ich nochmal lesen. Das ist nämlich echt spannend. Da steht, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Jetzt kommt der Erlöser ins Spiel. Der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkündige es und lege es mir dar. Und so weiter. Also so spricht der Herr, der König Israel und wer? Sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Und irgendwie dämmert es uns doch, wenn hier steht, ich bin der Erste und der Letzte. Kommt uns doch sehr bekannt vor aus dem Neuen Testament, oder? Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin das Alpha und das Omega. Von wem wird das denn gesagt? Schwere Frage, gell? Genau, Herrn Jesus, lesen wir das mal in Offenbarung, weil es so wichtig ist. Weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. In Offenbarung sind nur 3 Verse, aber die sollten wir uns wirklich lesen. Offenbarung 1, Vers 17, da steht, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades und so weiter. Dann 2, Vers 8. Ein paar Verse weiter, da steht, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Und dann der letzte Vers in Offenbarung 22, ganz am Ende der Bibel, da steht, da wird von dem Herrn Jesus gesagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Also hier in diesen Versen wird nochmal deutlich, dass dies eigentlich keine Überraschung ist, wer dies bewirkt hat. Nämlich der Kommende von Urzeiten, der es von Urzeiten hören hat lassen, wie es im Vers 7 heißt. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen? Und es dir verkündigt, wird hier die Frage gestellt. Und ihr seid meine Zeugen und ich als der einzige Gott, den es gibt, habe es euch verkündet. Erschreckt nicht und zittert nicht. Ich bin der lebendige Gott. Und dann stellt hier noch ganz am Ende eine Frage, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Hier wird jetzt ab dem Vers 8 ein neues Kapitel aufgeschlagen, wo Gott deutlich macht, ich bin der lebendige Gott, aber es gibt auch Menschen, die sich mit Nichtigem aufhalten. Und sich Nichtigen zuwendet. Und wir lesen die Verse 8 bis 20 einfach nur durch, ohne Auslegung. Es ist nämlich eigentlich selbsterklärend. Und eigentlich ist es Ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ernst und auf der anderen Seite wieder zum Schmunzeln. Also ihr dürft auch durchaus mal schmunzeln bei diesen nächsten Versen, weil da nämlich was fast in lächerlicher Art und Weise dargestellt wird, was die Menschen eigentlich davon haben, wenn sie sich einen Götzen machen. Und kommen nachher, ich tue das dann nur noch zusammenfassen. Wir lesen jetzt einfach mal, die Verse 8 bis 20 sind nicht sehr hochtheologisch schwierig, aber wir müssen es trotzdem lesen, weil es auch wichtig ist, dass wir auch solche Sachen einfach mal mitkriegen, was es heißt, sich ein Götzen zu machen. Ab Vers 8, erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es dich, ich lese ab Vers 9, Entschuldigung. Die Bildner von Götterbildern sind allesamt nichtig und ihre Lieblinge, also dürfen wir auch schmunzeln, nützen nichts und ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Siehe, alle seine Anhänger werden zu Schanden und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken müssen sie, zu Schanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut. Und er formt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos. Er trinkt kein Wasser und ermüdet. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzmesser aus und umreißt mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in einem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht es sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung und er nimmt davon und wärmt sich teils, heizt er und bäckt Brot. Teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er mit im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm und ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder und er betet zu ihm und sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und er nimmt es nicht zu Herzen und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass er sagte, die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, ich brate Fleisch und esse und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel, vor einem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen und sein Herz hat ihn irregeführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge meiner Rechten? Also, zusammengefasst kann man sagen, die sich einen Gott machen, kann man eigentlich folgendermaßen bezeichnen. Sie machen etwas, das nichts nützt, so steht es im Vers 10 und 12. Dann im Vers 11 steht, sie werden zu Schanden, allesamt, so steht es im Vers 11. Dann im Vers 18 und 19 steht, sie haben keine Einsicht, keine Erkenntnis, die Augen sind verklebt und die Herzen sind unverständig. Und im Vers 20 ganz am Ende steht sogar, sie sind Betrogene, Irregeführte und sie können ihre Seele dadurch nicht retten. Und im Vers 20, da steht auch nochmal was Interessantes. Eigentlich müssen sie selber zugeben, wenn sie den Götzen so in der Hand halten, dass sie eigentlich zu Schanden werden. Ja, so wie es steht, wie es im Vers 20 steht. Wir wollen uns nicht zu lange mit den Sachen aufhalten und uns nicht eigentlich mit toten Dingen beschäftigen, aber ein paar Gedanken möchte ich vielleicht noch weitergeben, nämlich, was sind eigentlich die Götzen der heutigen Zeit? Ich kenne wenige, die sich hinsetzen und ein Stück Holz nehmen und sich dann irgendwie einen Götzen schnitzen. Aber es gibt heute auch Menschen, die sich Medaillons um den Hals hängen als Schutz, irgendeinen Stein einsetzen für das, dass er bewahrt bleibt oder irgendwas sich um den Hals hängt, das ihn beschützen soll. Oder es kann auch sein, dass er sich ein Stück Holz macht und ein Kreuz draus macht und es anbetet. Alles diese Dinge gehören in die Schublade Aberglaube, Götzendienst. Muss uns klar sein. Und Gott warnt uns auch vor Götzendienst. Also es ist nicht nur Spaß, dass wir darüber schmunzeln, sondern es ist auch ernst. Gott sagt im 5. Mose 5, 7 und 8, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Gott verbietet das vehement. Deshalb ist es kein Spaß, auch wenn mir teilweise vielleicht schmunzelt drüber. Aber ich glaube, der moderne Mensch hat heute andere Götter. Und ich habe 6 Beispiele mir ausgedacht. Über das Thema könnten wir jetzt natürlich noch 2 Predigten halten. Aber ich möchte nur ein paar Überpunkte bringen, die heute der moderne Götzendienst darstellt. Da kann es zum Beispiel sein, ein Menschenkult. Menschenkulte, wo Menschen aus Politik, Musik, Sport und irgendwelche anderen Tic-Tac-Toe oder was weiß ich, oder Facebook, sonst was, fast als Götz, als Götter dargestellt werden, fast so eine Verehrung bekommen wie Götter. Und ich denke, das ist heute auch eine Gefahr. Also wenn ich das manchmal so sehe, wie Fußballspieler schon aufs Tablett, wie Götter kommen mir die, werden die fast behandelt. Dann ein weiterer Punkt ist der Evolutionismus. Der Mensch ist irgendwann entstanden und entwickelt sich zum höheren Wesen. Die Welt wird immer besser, weil wir uns weiterentwickeln. Und irgendwann wird dann der höchste Zustand da sein. Das war ja auch das Gedankengut übrigens des Nationalsozialismus, dass er Menschen als Untermenschen gesehen hat und die Richtigen waren dann die Höheren. Dann auch der Humanismus. Es geht alles vom Menschen aus. Der Mensch ist praktisch das Wichtigste. Gott wird komplett ausgeklammert. Nur noch der Mensch. Dann der Relativismus ist auch so ein Punkt. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Das darf ich übrigens heute auch nochmal sagen. Absolute Wahrheit. Sondern die Wahrheit hängt so vom Beobachter ab. Ja, wir sehen das halt so, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wir sehen das halt so, aber eigentlich ist es jetzt so, gell? Und der Relativismus ist heute auch eine große Gefahr, ja, weil die Bibel sagt, dass sie die Wahrheit ist. Ja. Dann auch der Narzissmus, Es ist die übersteigende Selbstliebe, die Ich-Bezogenheit, kann auch ein Götze sein. Und alles das endet am Ende im Nihilismus. Was ist denn das jetzt? Also Nihil heißt eigentlich nichts. Das Ende ist eigentlich Sinnlosigkeit. Ja. Ein Bruder hat mir mal erzählt, interessant, es ist mir in dem Augenblick eingefallen, der war mal im Hotel, ist gegenüber einer gesessen, der hat den Kopf geneigt vor dem Essen, hat er gedacht, wow, super, ein Bruder im Herrn. Dann hat er halt so mit ihm so geredet, warum er jetzt betet. Dann hat er gesagt, er dankt für nichts. Also, vielleicht war das ein Nihilist, keine Ahnung. Egal. Zusammenfassend, viele Dinge haben sich heute auch zu Göttern entwickelt. Und diese Dinge sind gefährlich, weil sie uns auch oft vom lebendigen Gott wegbringen. Übrigens, die Sachen, wo ich jetzt aufgezählt habe, haben oft einen religiösen Anstrich. Und das macht es die ganze Sache vielleicht noch gefährlicher. Und man muss auch sehen, wenn Menschen sich auf solche Sachen verlassen, dann haben sie oft die lebendige Quelle verlassen und nehmen dann solche Quellen logischerweise in Anspruch. Aber lassen wir die toten Dinge da sein, wo sie hingehören. Wir wollen uns jetzt noch zum Schluss mit den letzten vier Versen beschäftigen und die sollen uns zur Erbauung dienen. Weil das ist eigentlich ein Vorrecht, ich habe den dritten Punkt jetzt bezeichnet, unsere Vorrechte, wenn wir einen lebendigen Gott haben. Und das unterscheidet uns fundamental von den Götzen, die von Menschen gemacht sind. Und ich möchte die Verse 21 bis 23 zum Schluss noch lesen. Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht Israel. Du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge. Du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlichte er sich. Ja, sammel mir mal die großen Vorrechte derjenigen, die an den lebendigen Gott glauben und die einen lebendigen Gott haben. Zunächst steht mal, denke daran, Jakob und Israel und Gemeinde Jesu. Sechs Vorrechte werden hier beschrieben. Und wir haben vor kurzem in unserem Hauskreis Psalm 16 gelesen. Da haben wir uns auch so Vorrechte von Kindern Gottes rausgeschrieben. Und hier kommen sechs Vorrechte, die wir haben, die wir an den lebendigen Gott glauben. Im Vers 21, wir sind von Gott gebildet und geschaffen. Ganz am Anfang haben wir das ja auch schon gehört. Wir sind keine Zufallsprodukte, sondern wir sind geschaffene Wesen, Menschen. Der zweite Punkt, Vers 21, wir werden nicht vergessen von Gott. Manche Menschen kommen sich hier auf dieser Erde verlassen vor und einsam. Wir sind nicht vergessen von Gott. Das dritte Vorrecht, Er hat unsere Verbrechen, unsere Schuld ausgelöscht wie einen Nebel. So steht es im Vers 22. Unser Schuldbrief ist wo? Wo ist unser Schuldbrief? Am Kreuz, genau. Der Herr Jesus hat unsere Sünden auch ins Tiefste, in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen. Das vierte Vorrecht, weil wir umgekehrt sind, ist er unser Erlöser, Jesus Christus, unser Erlöser. Fünfte Vorrecht, wir können jubeln, weil wir so stark sind. Nein, weil er es getan hat. Er hat es getan, er ist der lebendige Gott und hat dann am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Sechste Vorrecht, weil er uns erlöst hat, will er sich auch an uns verherrlichen. Vers 23 Ende. Und das finde ich gewaltig. Gott will sich auch an uns verherrlichen, wie am Volk Israel. Und zum Schluss möchte ich einfach die letzten zwei Verse nochmal lesen. Und nicht nur lesen, sondern auch staunen darüber, weil Gott nicht nur Jakob, Israel liebt und errettet, sondern natürlich auch die Gemeinde Jesu, die in diesen Ölbaum eingepfropft sein darf. Ich lese zum Schluss noch die letzten zwei Verse nochmal durch und staunt mit mir über diese zwei Verse. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob, in Klammer, die Gemeinde Jesu erlöst. Und an Israel verherrlicht er sich. Amen.